Herzlich willkommen zu Festgeklebt, dem Podcast der letzten Generation. Ich bin Raoul Semmler, ich bin seit Anfang 22 bin ich bei der letzten Generation, arbeite, ja, oder ehrenamtlich, whatever, wie du es nennen willst, bin ich im Fundraising bei der letzten Generation, also wie kommt Geld rein, bin im Regio-Team Südwest, bin natürlich auch in der Widerstandsgruppe Mannheim-Heidelberg-Bergstraße, Shoutout. Ich bin hier im Podcast. Ja, Mannheim braucht sehr viel, sehr, sehr viel Liebe und sehr viel positive Energie. Ja, und was, keine Ahnung, ich mache noch so Shit bei der LG. Auf jeden Fall mache ich viel dort und bin auch auf Listenplatz 4 und vielleicht habt ihr mich gewählt. Weil wenn ihr das jetzt hört, dann ist die Wahl höchstwahrscheinlich vorbei. Oder ihr habt noch
ein Stündchen.
Je nachdem, wann ihr sie gehört habt, ja genau, hinzugehen. Also geht jetzt wählen und hört die Folge später zu Ende.
Danach.
Wir wären euch dankbar. Genau. Ja. Lina.
Jo.
Jo.
Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin Lina, bin auch schon lange bei der letzten Generation und mache gerade primär Sachen im Bereich Media und Außenkommunikation. Ja, und wir freuen uns, dass ihr hier seid, dass ihr unseren Stimmen lauschen wollt, heute wieder in der Podcast-Folge, in der aktuellen. Und wir sprechen in der Einleitung mal wieder über ein emotionales Thema, beziehungsweise so emotional sehen wir dann, wie es heute wird. Wir wollen nämlich über unsere Werte sprechen. Raoul, willst du noch ein bisschen einleiten, erzählen, worum es heute gehen soll? Vielleicht einmal alle Werte wiedergeben und dann schauen wir, worüber wir reden wollen?
Yes. Also die Gewerte sind Gewaltfreiheit, gemeinsame Vision und Entschlossenheit, regenerative Kultur, Hinterfragen und Reflektieren, Willkommenskultur, transparente Strukturen. Wir haben die auch vorgestellt im Podcast ganz, ganz, ganz am Anfang. Ich glaube, es ist die allererste Folge. Da waren wir noch wirklich sehr jungfräulich mit diesem Podcast. Und ja, es war wirklich sehr süß. Ich weiß gar nicht, ob ich die... Darf ich kurz ausbrechen, Lina? Darf ich eine ganz kleine Anekdote erzählen? Weißt du, warum wir den Podcast gestartet haben damals? Weißt du das noch? Du warst ja damals noch nicht dabei.
Da war ja Karl Rochel im Podcast-Team, ne?
Dabei? Genau, Karl Rochel war noch dabei. Das war so eine ganz wilde Sache. Da war auch Lea Bonasera noch dabei, mit Begründerin der letzten Generation. Und es war so, wir waren ja damals so knapp 100 Menschen in der Bewegung, mit den Leuten, die auf der Straße und irgendwie im Hintergrund. Und dann hatten wir irgendwie so, da war schon Transparenz schon ein großes Thema, so dass auch, wie macht man eine Wissensvermittlung, also auch Hierarchien abbauen. Also das heißt, dass möglichst viele Menschen möglichst viel Wissen über Proteste und so weiter haben, ja. Und dann war so eine Idee, ja, so Videos zeigen, es waren so Ausschnitte von This is an Uprising, was ja diesen Herbst auch, seid gespannt, auf Deutsch erscheint und was so viel, ja, viel so das Werk ist, worauf wir unsere Proteststrategie drauf begründet haben, ne? Und viele Sachen, Entscheidungen danach uns beeinflusst haben von Engler und Engler ist das, ja. Und genau, und dann hatte ich die Idee, ja, das wäre doch ein spannendes Format, vielleicht auch über einen Podcast Wissen reinzugeben in die Bewegung. Und daraus ist es entstanden. Gut, jetzt komme ich wieder so, ich bin doppelt so alt wie du und erkläre dir jetzt so, hier, hallo, ich, alter Mann, erklär dir, warum wir damals den Podcast gemacht haben.
Ja,
ich sehe schon, diese Folge wird geil. Ja.
Danke für diesen kleinen Einschub, voll gut. Wenn wir jetzt über das Thema Werte sprechen oder das Thema nochmal reinholen, das war ja anscheinend schon mal im Podcast, als ich noch nicht im Team war, besprochen worden, dachte ich, ist vielleicht wichtig zu sagen, Werte sind ja was, mit denen wir irgendwie als letzte Generation zusammenkommen, in denen wir miteinander arbeiten, in Protest gehen. Werte, unter denen sich quasi die Menschen, die bei uns mitmachen, unter denen die sich quasi vereinen können oder wo die halt sagen, okay, da möchte ich mitgehen, transparente Strukturen, Willkommenskultur, reflektieren, regenerieren und Entschlossenheit, Gewaltfreiheit und so weiter. Also das sind halt quasi, ich weiß nicht genau, wie ich es nennen soll, ich versuche quasi das so ein bisschen zu erklären, weil es ja auch ein bisschen komplex ist, Voraussetzungen oder sowas, Sachen, die man irgendwie, wo man mitgehen, mitfühlen kann, wenn man bei der letzten Generation aktiv werden möchte. Genau, das dachte ich vielleicht, oder Raoul, vielleicht versuchst du auch noch mal kurz, Werte, was ist das? Was ist das für dich? Werte, wie fühlt sich das an?
Das ist ein Riesending, ne? Also viele Leute vermeiden ja so Moral und dann gibt es irgendwie Ethik, es gibt so Philosophie. Ich finde, Werte sind halt auch was, wo man oft im Zusammenhang mit Demokratie spricht, ja? Irgendwie sind ja immer so Sachen, wo, jetzt fange ich an, so ein bisschen philosophisch zu werden, ja? So ein bisschen, wenn man gemeinsam als eine Gruppe, was für eine Art auch sich erstmal als Gruppe begreift. Dafür helfen Werte. Also ich finde so Vereinbarungen finde ich toll. Ich finde, eine Familie hat ja auch Werte. Und das ist jede Familie sicherlich anders. Und eine Bevölkerung, ein Land kann Werte haben. Ja, und für uns, wir haben uns diese Werte gegeben. Also ich war nicht mit bei der Werteentscheidung dabei oder so.
Ich jetzt auch nicht, aber wir reden drüber.
Aber ich meine, Werte von einer Gruppe, die werden ja dafür gegeben, dass ja man auch so einen Kompass hat, ne? Dass man sagt, okay, Kompass, wenn wir auch so Streitfälle hat oder wenn man gerade nicht weiter weiß, wenn man überlegt, wie entscheidet man sich, dann kann man so nochmal sich zurückbesinnen und sagen, ah, okay, zum Beispiel regenerative Kultur. Finde ich ein super wichtiges Ding und es ist voll schwierig, weil... Ja. Es heißt ja im Grunde genommen regenerativ insofern, so wie wir wollen, dass unsere Umwelt, dass unsere Lebensgrundlagen weiterhin erhalten bleiben, so wollen wir ja auch selbst, dass wir immer wieder gut regenerieren können, dass wir nicht ausbrennen. Und ja, und das ist halt so schwierig, ne? Weil du auf der einen Seite hast du eine Art von Druck, den man oft empfindet, man muss irgendwie wachsen, man will wachsen, damit man mit vielen Menschen natürlich viel bewegen kann. Auf der anderen Seite, wenn man jetzt nur auf Wachstum schaut, dann brennt man vielleicht aus oder man guckt nicht nach links und rechts, guckt nicht, wie geht's den Menschen, die vielleicht schon länger mit dabei sind, die lange dabei sind und die dieses ganze Gerüst tragen, auch der LG. Und auf der anderen Seite ist ja auch so, wie wollen wir denn eine Art von neuer Welt oder von einem anderen, nicht so giftigen System vorleben, wenn wir selbst uns da und bestimmte Sachen da genauso sind. Und es ist, finde ich, diese Schwierigkeit, die wir überhaupt haben im Leben immer, ne? Weil wir müssen ja immer wo auch Teil dieses Systems sein. Das fängt schon an, wenn ich, keine Ahnung, Toilettenpapier kaufe oder was esse oder einen öffentlichen Nahverkehr benutze. Ja.
Ja. Und dieser Kompass, also Kompass finde ich, ist eigentlich ein ganz guter Begriff für Werte oder eine Richtung irgendwie, in die es gehen soll. Und es ist auf jeden Fall ja auch ein Bereich, in dem man noch ganz viel lernen kann. Also niemand ist jetzt irgendwie, muss komplett perfekt sein im Rahmen dieser Werte, der bei der letzten Generation dazukommt. Also ich spreche zum Beispiel halt eben dieses regenerative Kulturthema. Ich bin zum Beispiel bei der letzten Generation dabei und trotzdem fällt mir das total schwer. Also ich verstehe, dass wir uns darunter vereinen und dass es ein super wichtiger Wert ist und ich arbeite da auch dran und lerne ganz viel in dieser Gruppe oder wir lernen gegenseitig von uns super viel, auch was irgendwie kann reflektieren oder transparente Strukturen angeht. So, wir arbeiten gemeinsam daran, dass das besser wird, dass diese Werte in Leuten verankert sind, dass wir quasi eine gemeinsame Arbeitskultur haben, wo niemand ausbrennt, dass das halt super, super wichtig ist. Also ich wollte damit sagen, dass ihr quasi nicht irgendwie denken müsst, ich kann jetzt noch nicht zur letzten Generation dazukommen, weil irgendwelche Bereiche fallen mir irgendwie noch besonders schwer, sowas wie regenerative Kultur oder so. Das ist was, da lernen viele von uns noch super viel dazu, auch in diesen Kreisen. Also ich lerne super viel dazu in dieser Familie oder in diesem großen Widerstandsprojekt lerne ich super viel über regenerative Kultur. Ich bin jetzt gerade zum Beispiel mal 3 Tage im Urlaub quasi, nehme jetzt nur diesen Podcast hier auf und das hat auch hat lang gedauert, bis ich dann mal wieder so eingestehen konnte, okay, es ist jetzt mal wieder Zeit, ein paar Tage off zu sein und ein paar Tage irgendwie nachzudenken und zu schauen, zu reflektieren oder ähnliches oder runterzukommen. Und das ist was, das möchte ich euch allen mitgeben. So, versucht das irgendwie und versucht das miteinander. Also versucht euch gegenseitig da zu unterstützen und aufzubauen und zu sagen, okay, wir machen das irgendwie gemeinsam und dafür braucht es halt, dass wir langfristig fit sind, weil anscheinend ist es halt wirklich noch ein langer Kampf einfach.
Ja, mir sind so viele Themen gerade gekommen, als du das gesagt hast. Also erstmal, ich hatte ein ganz tolles Gespräch mit einem Menschen aus einer Widerstandsgruppe, der ist jetzt noch nicht so lange dabei und aber schon voll mit eingestiegen und dann ging es der Person so, ja, soll sie jetzt irgendwie gerade eine bestimmte Aufgabe im Arbeitsleben auch jetzt fortführen und dafür irgendwie jetzt den nächsten Monat den Widerstand dafür so ein bisschen, ja, erstmal liegen lassen. Und dann meine ich so, ja, aber mach doch erstmal diese Aufgabe, dann kannst du vielleicht danach noch besser Widerstand machen oder du kannst auch einen klaren Cut machen, wie ich das zum Beispiel bei meinem Studium gemacht habe. Ich um dann auch, irgendwie zu sagen, so man macht jetzt erstmal hier, keine Ahnung, ein Sabbatjahr oder so oder auch zwei, gibt sich dem hin und dann kann man wieder einsteigen, dass man aber nicht irgendwie so vielleicht so gespalten ist. Und ich habe auch gedacht, wo du es gerade mit gesagt hast, weil das dir und mir, glaube ich, auch, ja, auch immer wieder schwerfällt mit der zum Beispiel regenerativen Kultur. Das sind, glaube ich, alles so Werte, die, wenn wir ganz perfekt wären, dann hätten wir die erreicht, ja. Aber ich
in
glaube,
der Gesellschaft
das,
auch.
auch in der Gesellschaft. Ich glaube aber auch, wir schaffen das auch nicht immer hundertprozentig. So, wir können uns da immer annähern und sind irgendwie immer bei einer sehr hohen Zahl. Aber ich meine, wie wir das in der Gewaltfreiheit haben, es passieren halt immer auch Kleinigkeiten. Ich rede ja dabei wirklich so von Kleinigkeiten, dass man halt irgendwie in einem Gespräch vielleicht dann doch die andere Seite nicht gleich schafft, irgendwie zu deeskalieren. Oder vielleicht auch mal lauter wird, wenn man halt irgendwie emotional und engagiert da mit Menschen über das Thema diskutiert. Aber ich finde halt, ja, und ich finde, da gehört dann halt auch dazu, sich Sachen zu verzeihen. So, weil das ist halt auch total wichtig, so eine Fehlerkultur. Und so wie du sagst, okay, dass du dir das selber, dass du dir das selber verzeihen kannst, aber auch, dass wir anderen das verzeihen können. Also ich glaube, dass das einfach auch bei den anderen entsteht, okay, ich muss nicht perfekt sein, also das verzeihen die anderen auch. Und ich habe das Gefühl, dass wir da auch einen Schritt weiter sind als zumindest Teile von Extinction Rebellion zu einer Zeit, wo ich da sehr aktiv war. Und da weiß ich, das war total schwierig, weil wir da irgendwie so, ja, das teilweise nicht so willkommen, nicht so eine große Willkommenskultur hatten. Und das ein bisschen schwieriger war. Und ich glaube, es ist immer noch so, weil wir ja teilweise den Vorwurf bekommen, dass wir nur eine bestimmte Teil der Gesellschaft abbilden. Ich habe trotzdem das Gefühl, dass es irgendwie besser geworden ist. Und ja, ich finde es auch toll, dass wir zum Beispiel den Wert 4 haben, das ist Reflektieren. Hinterfragen und Reflektieren hast du ja auch gerade gesagt, weil da auch so Sachen stehen, wie wir erkennen die globalen Zusammenhänge und die Verknüpfung der Klimakrise mit Kolonialismus, Rassismus, Sexismus, Antisemitismus, Klassismus und Ableismus an und geben ihnen auch in der Öffentlichkeit Raum. Und das ist ja schon ein Wert, der irgendwie gerade im letzten halben Jahr sehr wichtig geworden ist oder nochmal wichtig geworden ist, was das alles heißt. So. Ich finde auch Klassismus, da wird ja auch zu selten drüber geredet, das finde ich auch immer so spannend, ne? Weil irgendwie über Arm und Reich reden die meisten PolitikerInnen nicht. Das trauen die sich gar nicht richtig zu sagen. Und das finde ich halt schön, dass wir irgendwie diese Offenheit miteinander haben, genauso wie wir sie irgendwie nach außen hin haben.
Ja, du hast gerade noch ein bisschen mehr ja auch zu einem Wert gesagt oder ein bisschen was noch vorgelesen. Willst du vielleicht noch kurz sagen, wo man diese ganzen Definitionen findet für die Leute, die hier zuhören, wo man das alles nachlesen kann mit den Werten? Ist das im Wiki, ist das auf der Webseite? Wo können Leute sich das auch mal anschauen?
Also ich habe das einfach auf der Webseite bei uns gefunden. Das heißt, wenn ihr auf letztegeneration.org geht und dann geht ihr auf Über uns, also oben dieser Reiter über uns, da ist direkt Werte und Protestkonsens. Und da steht das alles mit drauf. Also der Protestkonsens ist dann auch nochmal darunter. Das sind so 14 Punkte. Genau. Denn ich weiß gar nicht, ob wir irgendwo auch unsere Theorie der Veränderung haben. Wenn nicht, haben wir die bestimmt beim Wiki. Jetzt habe ich wieder eine Tür aufgemacht. Naja, sonst liefern wir das nochmal nach und reden auch nochmal über die Theorie der Veränderung, weil das auch eine sehr spannende Sache ist.
Auf jeden Fall. Ja, wir möchten euch voll gerne einladen, mit uns gemeinsam zu lernen und Teil dieser Gruppe oder uns gemeinsam unter diesen Werten zu vereinen und da ganz viel, wie halt möglich ist, gemeinsam zu schaffen und zu machen. Da möchten wir euch herzlich zu einladen, wenn ihr denn noch nicht dabei seid.
Yes.
Und sonst würde ich dann vielleicht einmal überleiten in die Presseschau. Heute auch ein paar spannende Themen irgendwie mit dabei. Und dann hören wir uns nochmal, was so die letzten 2 Wochen passiert ist. Bis gleich.
Bis gleich.
Hallo, hier ist Christina von der letzten Generation. Ich bin hauptsächlich in Krefeld-Mönchengladbach in der WIK aktiv im tiefen Westen und spreche hier im Podcast regelmäßig die News- und Presseschau. In der heutigen Ausgabe geht es um die jüngsten Entwicklungen der unabhängigen Kampagne Hungern, bis ihr ehrlich seid, sowie um die zugehörigen Solidaritätsproteste, die aus der letzten Generation heraus veranstaltet werden. Aktuell befinden sich 4 Menschen im Hungerstreik. Mit inzwischen über 3 Monaten ist Wolfgang Metzler-Kick am längsten dabei, weshalb sich ein großer Teil der Berichterstattung auf ihn fokussiert. Laut der Taz und weiteren Medien ist die gesundheitliche Situation von Wolli, wie Metzler-Kick in der Bewegung genannt wird, mittlerweile sehr ernst. Der 49-jährige Klimaaktivist befindet sich am Dienstag seit 83 Tagen im Hungerstreik. Inzwischen schwebt er in akuter Lebensgefahr, wie die Kampagne Hungern, bis ihr ehrlich seid, mitteilte. Metzler-Kick will trotzdem weitermachen. Ich will die Gewissheit haben, dass ich alles in meiner Macht Stehende für mehr Klimaschutz getan habe, sagt er. Der Hungerstreik sei dabei für ihn das letzte Mittel. Damit will er Bundeskanzler Olaf Scholz dazu bringen, bestimmte Fakten in Bezug auf den Klimaschutz auszusprechen. Etwa, dass der CO2-Gehalt in der Atmosphäre schon jetzt viel zu hoch und dass die menschliche Zivilisation durch die Klimakatastrophe extrem gefährdet ist. Zwischenzeitlich hatte sich die Lage weiter verschärft. Nachdem das ehrenamtliche medizinische Team die weitere Betreuung Wollis abgelehnt hatte, ist er in das Bundeswehrkrankenhaus eingeliefert worden. Nach wenigen Stunden Schlaf entließ er sich jedoch selbst wieder und kehrte zurück in das Zeltlager der Hungerstreikenden. Eine angekündigte weitere Eskalation des Protestes, über die unter anderem die Berliner Zeitung sowie die Süddeutsche Zeitung berichteten, war der angekündigte sogenannte trockene Hungerstreik, der das Einstellen des Trinkens beinhalten würde. In der jüngsten Pressekonferenz vom 6. Juni hat die Kampagne jedoch bekannt gegeben, dem Bundeskanzler eine Woche Bedenkzeit einräumen zu wollen. Die Kampagne verkündete in einer Pressemitteilung: Dazu hat beigetragen, dass Olaf Scholz in seinen Statements aus den Hochwassergebieten in Bayern und der heutigen Regierungserklärung endlich die Verbindung zwischen Hochwasserkatastrophen und der Klimakrise benannte. Hungernder Wolfgang Metzler kickt dazu: Es reicht noch nicht, aber wir sehen positive Veränderungen in den Statements des Kanzlers. Im Gegensatz zu seinen vergangenen Besuchen in Hochwassergebieten hat er diesmal die Klimakrise als Mitursache der Überschwemmungen benannt. Angesichts dieses positiven Momentums haben sich die Hungernden dazu entschieden, dem Kanzler und der Politik die Hand entgegenzustrecken und ihnen eine Woche Bedenkzeit einzuräumen. Konkret bedeutet das, dass der Hungerstreik für eine Woche lang entschärft wird und die Hungernden einstweilig wieder damit beginnen, Energie in Form von Saft oder Nahrung zu sich zu nehmen. Innerhalb der Klimabewegung gibt es unterschiedliche Reaktionen auf den Hungerstreik, die in einem Artikel auf T-Online aufgeführt werden. Der Hungerstreik wird von manchen Akteuren der Klimabewegung unterstützt, etwa von Scientist Rebellion. Aktuell mehren sich aber kritische Stimmen innerhalb der Bewegung. Am Dienstag distanzierte sich Fridays for Future Germany auf der Plattform X von der Aktion. Wir bitten Wolli, seinen Hungerstreik zu beenden. Inhaltlich stimmten breite Teile der Gesellschaft mit der Forderung nach konsequenter Klimapolitik überein. Die Klimakrise gefährdet das Leben von Menschen weltweit. Die Antwort darauf darf nicht sein, das eigene Leben zu gefährden. Noch deutlicher wird der bekannte radikale Klimaaktivist Tarjo Müller auf X. Ich will, dass Wolli lebt, schreibt er da. Wenn Metzlerkick wirklich sterben sollte, würde der Druck nach Ansicht des Aktivisten nicht steigen. Stattdessen, so prophezeit er, werde die Klimabewegung dann von außen als noch durchgeknallter, unsympathischer und endzeitreligiöser wahrgenommen, als wir es ohnehin schon werden. Mehrere Artikel stellen klar, dass eine Diskussion über die Art des Protestes eine Ablenkungsstrategie ist. So schreibt die Taz. Aber Hungerstreik ist doch der falsche Weg, sagen auch viele derjenigen, die die Bewertung der Klimakatastrophe und die Forderungen teilen. Und ja, die Radikalität eines Hungerstreiks verstört. Man möchte sich damit lieber nicht auseinandersetzen. Doch für Debatten über die richtigen Aktionsformen ist es nicht nur zu spät, sie führen auch zu nichts. Stattdessen müssen wir über den Klimawandel reden und darüber, wie wir ihn stoppen können. Wir alle und Olaf Scholz. Auch der Tagesspiegel meint, die Debatte, ob Hungerstreik die richtige Protestform gegen die Klimakrise ist, ist eine Ablenkungsdebatte. Ohne Zweifel ist diese Aktionsform extrem bedrückend. Erpressung, wie manche behaupten, ist es aber keine. Schließlich geht es bei jedem politischen Protest darum, großen Druck auf die Regierung auszuüben. So oder so müsste Kanzler Scholz es als Teil seiner Jobbeschreibung sehen, unangenehme Wahrheiten wie das Ausmaß der Klimakrise und die daraus folgende Notwendigkeit eines radikalen Kurswechsels klar zu benennen und danach zu handeln. Von Erpressung zu reden, wenn jemand ihn auffordert, einfach nur verantwortungsvoll seine Arbeit zu machen, ist absurd. So der Tagesspiegel. UnterstützerInnen der letzten Generation haben bei mehreren Protesten die Kampagne Hungern, bis ihr ehrlich seid, unterstützt. Unter anderem an der Zentrale der Bundes-SPD, wie die Taz berichtet. Gegen 9 Uhr tauchte die Gruppe vor der Parteizentrale auf und bemalte die Fassade mit der Aufforderung an Bundeskanzler Olaf Scholz: Sei ehrlich. Eine von ihnen, Emma Dorow, kämpft dabei mit den Tränen. Ich habe Angst, dass Olaf Scholz die Menschen verhungern lässt, statt ehrlich die Klimafakten zu benennen, sagt sie der Taz. Diese Aktion wurde laut Tag 24 bereits einen Tag später an gleicher Stelle wiederholt, sowie noch einen Tag später auch am Bundestag erneut durchgeführt, wie auch die Zeit berichtet. Den Aktivisten zufolge richtet sich die Botschaft an Bundeskanzler Olaf Scholz, SPD, der am Morgen eine Regierungserklärung im Bundestag zur aktuellen Sicherheitslage abgehalten hat. Wir bitten Sie inständig anzusprechen, dass es die Klimakatastrophe ist, die unsere Sicherheit und unser Leben gerade akut bedroht, dass es nicht ausreicht, höhere Dämme zu bauen und Sandsäcke zu bunkern. Genauso wenig reichen mitleidige Blicke im Flutgebiet, schrieb der Aktivist Niklas Geiger auf Instagram. In Bayreuth stellte sich laut örtlichen Tagblatt LG-Unterstützer Niklas Huth mit einer Schlinge um den Hals auf einen schmelzenden Eisblock vor das lokale SPD-Büro. Hintergrund des Protestes sei die gestrige Einlieferung des hungernden Wolfgang Metzler-Kick in das Bundeswehrkrankenhaus Berlin. Auch in Karlsruhe demonstrierte die letzte Generation für Wolfgang Metzler-Kick, wie KA News berichtet. Eine Woche Bedenkzeit hat der Kanzler von den Hungerstreikenden bekommen. Ob das Klima uns auch eine Verschnaufpause gibt, ist mit den angekündigten Regenfällen in den Hochwassergebieten für das Wochenende fraglich.
Herzlich willkommen zurück von der Presseschau. Wir wollen jetzt nochmal wie immer ein paar Themen aufgreifen, die so in den letzten 2 Wochen, immer dann quasi, wenn die Podcast-Folgen rauskommen, irgendwie wichtig waren oder halt einfach große Events, wichtige Ereignisse, die so passiert sind. Alles natürlich wichtig und viele Widerstandsgruppen machen super viele Sachen und sind aktiv und so weiter. Und wir haben hier immer nur die Chance, ein paar Sachen uns quasi rauszupicken. Eine Sache, die natürlich immer stattfindet, sind die sogenannten ungehorsamen Versammlungen. Ich glaube, da reden wir auch jede Folge, glaube ich, drüber, weil das einfach so ein fester und großer Bestandteil der Strategie und auch der neuen Strategie eben ist, dass wir uns immer wieder in ganz Deutschland mit ganz vielen Leuten versammeln und auf die Straße setzen. Und eine zweite Sache, wo ich das Gefühl hatte, das ist jetzt auf jeden Fall mehr geworden oder ist auf jeden Fall gerade eine sehr intensive Phase. Ich arbeite ja auch im Social-Media-Team, deswegen kriege ich das immer alles mit, beziehungsweise befasse mich viel damit, mit dem Material und so weiter, sind diese Konfrontationsproteste. Ich kann gar nicht sagen, wie viele das jetzt waren, die in den letzten 2 Wochen stattgefunden haben, aber auf jeden Fall, glaube ich, braucht man 2 Hände, um das zusammenzuzählen, wie viele das eben waren. Also es wurde mehrmals Olaf Scholz unterbrochen, Steinmeier oder halt eben konfrontiert, Steinmeier, Merz, glaube ich, auch, Ursula von der Leyen, glaube ich, auch. Und es ging da um verschiedene Themen. Es ging auch viel eben um den Hungerstreik, der gerade nach wie vor stattfindet. 4 Leute sind in unbefristeten Hungerstreik in Berlin und da wurde mehrmals Olaf Scholz direkt angesprochen. Und was ich so krass fand, und das hat mich wirklich auch, echt, das macht mich fassungslos, wie wenig Olaf Scholz bereit ist, wenn er direkt gefragt wird, irgendwie haben wir zu viel CO2 in der Luft oder wie ist das eigentlich und so weiter. Wir sind doch eigentlich in einer riesengroßen Katastrophe drin. Warum redet da eigentlich niemand ehrlich drüber? Das ist ja die Forderung, die der Hungerstreik, aber ja eben auch die letzte Generation mit der Erklärung an Steinmeier hat, dass er so ausgewichen ist, noch nicht mal weiß, ob wir 1,5 Grad überschreiten, einhalten, abwenden wollen. So, da gibt's so eine Szene, wo er so sehr wuselig und gar nicht klar irgendwie gesprochen hat. Und immer wieder, also es wirklich immer wieder geschafft hat, so zu antworten, dass es wirklich einfach die Gefahr, die wir auch jetzt schon sehen mit den Überflutungen, so, das habt ihr vielleicht auch mitbekommen in vielen Städten oder vor allem halt in Bayern, da gab es ganz viele Proteste zu dem Thema gegeben und ganz klar so, wir können jetzt nicht mehr von irgendwie Überflutung oder Wetterereignis reden, sondern wir müssen halt von der Klimakatastrophe reden. Und selbst wenn das parallel passiert, diese Überflutung gerade passieren, ist Olaf Scholz trotzdem nicht in der Lage oder halt auch eben die anderen PolitikerInnen nicht in der Lage, ehrlich auszusprechen, was für eine Gefahr wir sind. Und das ist unfassbar. Also das haben diese Konfrontationsproteste echt, also die haben das einfach, die haben die PolitikerInnen entlarvt. Also entlarvt darin, dass sie nicht bereit sind, ehrlich auszusprechen, die Gesellschaft quasi auch zu warnen vor dem, was kommt, indem sie halt immer wieder verschweigen, was eigentlich wichtig ist. Das haben diese Konfrontationsproteste in den letzten Wochen gezeigt. Da könnt ihr ganz viele Ausschnitte auf unserem Social Media zum Beispiel finden. Da sind immer mal wieder genau Videos zu hochgeladen worden, kurze Videos zu hochgeladen worden, Zusammenschnitte hochgeladen worden, was sie dann da geantwortet beziehungsweise eben nicht geantwortet haben, besser gesagt. Genau, das war ein großer Bestandteil der letzten der letzten Wochen.
Mich hat, du hast ja gerade dieses Scholz-Video angesprochen, also ein Scholz-Video hat mich vor allen Dingen sehr, ja, hat meine Neugierde geweckt und hat verschiedene Sachen in mir angestoßen. Das war dieses Video, ich glaube, die Thüringer Allgemeine ist da im Hintergrund, ich glaube, als ein Sponsor. Mhm. Und Scholz wird mehrmals von einer, ich glaube, weiblich gelesenen Person, für mich weiblich gelesenen Person, angesprochen. Mhm. Und ich bewundere sie an dieser Stelle.
Anwältin war das, oder?
Ich weiß es nicht. Es war,
okay,
ja. Und sie hat halt einfach immer wieder nachgehakt. Das fand ich so toll. Also sie hat, irgendwie, ja. Scholz hat 2 Minuten geredet, dann hat sie irgendwie einfach in einem ganz ruhigen, aber beständigen Ton höflich das nochmal nachgefragt. Ja, sie haben meine Frage nicht beantwortet. Und wie halt Politiker sind, dann halt nochmal das Gleiche. Und ich fand das aus dieser Warte so spannend, weil er ja dann am Ende, und das ist, finde ich ja, auch bei Climate Defiance fand ich das so spannend und auch bei unseren Konfrontationsprotesten, dass diese Wand, und dazu braucht es noch nicht mal mehrere Personen, sondern es brauchte nur eine Person, die das immer wieder fragt, dass diese Wand, dieser Schutzwall aus Ausflüchten, aus Ablenkungen, aus Verdrängung, dass dieser Schutzwall bei Scholz irgendwann gekippt ist. Also wirklich so dieses System, und ich kenne das auch in Interviews, ja, also du kannst voll was aufbauen, aber irgendwann kippt halt vielleicht deine Fassade, ja, und dann kommen Menschen darunter unter dem, was du geplant hast, und dann kommen sie vielleicht auch so an Gedanken, die du vielleicht nicht unbedingt aussprechen willst, und da wird's dann immer richtig interessant, weil da merkst du dann so, ah, okay, das ist irgendwie so wirklich unten drunter, also vielleicht auch so ein bisschen an so ein Unterbewusstsein kommst du, und dass Scholz da irgendwie so super ins Schwimmen gekommen ist und gar nicht mehr so richtig, so was sagt er denn jetzt, ist es jetzt wissenschaftlich erwiesen und die Wissenschaft und wir haben es irgendwie politisch, also das fand ich so auf so einer menschlichen Ebene, hat mich das berührt. Also auch, dass man so jemand wie Scholz da irgendwie verunsichern kann und aus seiner Ordnung bringen kann. Und jetzt wäre mein Wunsch einfach, dass der Kanzler da noch einen Schritt weiter geht und diese Erkenntnis, die ja der Körper schon gemacht hat, dass er den jetzt auch im Geist zulässt und einfach diese Ehrlichkeit ausspricht, genauso bei Steinmeier. Ne? Er hat ja schon quasi gesagt, jetzt vor 2 Tagen, also wir nehmen hier am Mittwoch, den 5.6. auf, hat er ja schon gesagt, dass Klimakatastrophe müssen unbedingt viel machen. Aber warum spricht er es dann nicht noch weiter aus und kann unsere Forderungen zum Beispiel einfach unterstützen und aussprechen?
Oder halt eben auch, also das fand ich ja so krass, die Forderung von den Hungerstreikenden, also dass er quasi, da hat ja dann quasi, also es fehlt einfach 1-2 Sätze, vielleicht 3, und dann würden diese Menschen, die jetzt unter anderem seit 90 Tagen hungern, aufhören damit. Ja. Und er ist nicht in der Lage, diese 2 einfachen Sätze zu sagen oder 2-3 einfachen Sätze von, es ist zu viel CO2 in der Luft und wir müssen jetzt ganz schnell alles anders machen. Das sagt er nicht, und im Endeffekt kann es sein, dass er da über Leben und Tod entscheidet, und das finde ich unfassbar, und das hat mich auch echt sehr berührt, wie doll die Person danach gebohrt hat und wirklich versucht hat, und auch wirklich, wo ich einfach nicht verstehe, okay, warum spricht das nicht einfach ehrlich aus, dafür haben wir ihn doch gewählt, angeblicher Klimakanzler, genau.
Ja, weil du es gerade erwähnt hast und es vielleicht fast ein bisschen salopp klang, also auch nochmal von uns, also salopp im Sinne von wegen, er kann über Leben und Tod entscheiden, also es ist ja nur bedingt, also es ist ja schon auch die Menschen, die einen Hungerstreik machen, entscheiden darüber, weswegen das ja auch von Menschen, und ich zähle mich da schon auch ein bisschen dazu, als nicht gewaltfrei, weil es ja eine Gewalt auch gesehen werden kann am eigenen Körper, ja. Wir sind in der Bewegung da auch total zwiegespalten, wir haben trotzdem sehr viele Soli-Veranstaltungen gemacht, als wir gehört haben, dass Wolli ins Krankenhaus gekommen ist vor ein paar Tagen, und das hat für mich nochmal gesorgt so ein bisschen, weil das halt echt nochmal ernster für mich wirkte, dass so bei vielen Leuten hatte ich das Gefühl, so auch von der Emotionalität da irgendwie nochmal was aufgegangen ist, und ich wollte einfach nur nochmal bestärken, wir wissen jetzt nicht, was am Sonntag die Lage ist, wenn ihr das jetzt hört, aber tauscht euch gerne mit eurer Widerstandsgruppe aus, tauscht euch mit Menschen aus, da habe ich letztens eine tolle Nachricht gelesen, die euch nah sind, irgendwie baut euch vielleicht auch was auf, falls es irgendwie blöde Nachrichten gibt, dass ihr irgendwie da echt einen Halt habt, und sonst habt ihr auch bei uns EMPSI, also diesen emotional-psychologischen Dienst.
Ja, danke, dass du das nochmal gesagt hast. Hast du sonst gerade noch Themen, die du ansprechen möchtest von den letzten 12 Wochen, was da so passiert ist?
Ich habe 2 kleine Themen noch, oder 3 kleine
ja,
Themen.
Gerne.
Es wurden unheimlich schöne Sachen erarbeitet. Bei den runden Tischen über 100 Vorschläge gab es. Hast du zufälligerweise die 5 ausgewählten da?
Ja, die habe ich auf jeden Fall da. Willst du noch mal ganz kurz sagen, runde Tische, was war das, was wurde da ausgearbeitet? Und dann sage ich gerne, was dabei rausgekommen ist.
Ja, es gab davon knapp 20, unter 20 waren es, glaube ich, in ganz Deutschland. Und da sind Menschen zusammengekommen, ähnlich wie in einem Gesellschaftsrat, wie wir das fordern. Da war das jetzt nicht ausgelost, sondern es konnten Leute einfach mit dazukommen. Und es war auch spannend, dass das einfach so, ja, über so Nachbarschaftsportale teilweise da beworben wurde und so. Und da sind, konnten Leute 200 zusammen... 200 TeilnehmerInnen? Toll. Ja, und die haben halt dann darüber diskutiert, wie können wir jetzt die Klimakatastrophe da schnell Maßnahmen erarbeiten oder schnell Maßnahmen umsetzen, damit wir, weil uns wird ja immer vorgeworfen, na, sie haben ja gar keine Vorschläge, aber genau das haben wir mit offen gemacht und ja, offen mit Leuten zusammengearbeitet und davon 5 ausgewählt. Genau, und dieser Gesellschaftsrat, was wir ja auch fordern, ist, dass Leute willkürlich ausgewählt werden aus der Bevölkerung, aber dass irgendwie aus jeder Bevölkerungsschicht und Alter und so weiter all diesen Parametern Leute dabei sind, dass es irgendwie repräsentativ ist und dann gemeinsam Sachen auswählen, wie es ja auch schon in der Vergangenheit passiert ist und super Ergebnisse gab in verschiedensten Ländern. Genau, und da sowas Ähnliches haben wir jetzt schon mal geprobt.
Genau. Das wurde dann quasi die Sachen, die da ausgearbeitet wurden, die 5 im Endeffekt wurden in das Gemeinschaftsprogramm der sonstigen politischen Vereinigungen, mit der wir halt zur Wahl antreten, Parlament aufmischen, Stimme der letzten Generation aufgenommen. Und das sind die folgenden 5 Sachen, die ich jetzt sagen werde. Einmal erstens Gesellschaftsrat zum Thema Mobilität, also die Erstellung eines sozial- und klimagerechten Plans bis 2030 und darüber hinaus. Das zweite ist Klimageld mit höheren CO2-Preis. Drittens Agrarsubventionen an ökologische und soziale Kriterien binden, um die Agrarwende schnellstmöglich zu realisieren. Dann viertens humane Politik für Menschen auf der Flucht. Da steht noch drunter staatliche europäische Seenotrettung und Fluchtursachen, zum Beispiel Klimakatastrophe, mit benennen. Und dann fünftens Demokratisierung der Wirtschaft. Gewerkschaften, Genossenschaften und Vergesellschaften stärken, keine Privatisierung, essentielle Infrastruktur wie Wasser, Strom, Krankenhäuser, verpflichtender Mindestlohn für alle EU-Länder. Das sind so die 5 Punkte. Das könnt ihr auch über eben unser Social Media zum Beispiel nachlesen, sonst aber auch auf der Webseite vom Parlament aufmischen. Da wird das dann ja wahrscheinlich aufgenommen werden in naher Zukunft. Richtig, richtig stark, was da erarbeitet wurde. Richtig schön, dass so viele Menschen beteiligt wurden, dass jeder Mensch zu diesen, wie du gerade gesagt hast, zu diesen runden Tischen dazukommen konnte, dass alles dann am Ende bei dem bundesrunden Tisch irgendwie, dass man sich da zusammen besprochen hat und dass sowas möglich ist. Finde ich total stark, dass das jetzt quasi mitgenommen wird und wir sind gespannt, was dann bei der EU-Wahl passieren wird.
Yes. Und dann habe ich einfach nur noch mal, ein anderes Thema war noch, ich habe von mehreren Protesten, habe ich miterlebt, selbst wir haben so einen kleinen Protest in Mannheim gehabt. Da waren wir unterwegs wegen der Anklageerhebung in den 5 Leuten. Und dann gab es noch so einen Essen-Retten-Protest. Und ich fand es einfach sehr schön, wie sich irgendwie auch die Berichterstattung jetzt nochmal ändert, hatte ich das Gefühl. Weil in den beiden Artikeln war irgendwie sehr, sehr viel Inhalt drin. Es waren gut recherchiert, es war irgendwie keine Polemik drin. Und das finde ich so schön, das irgendwie auch zu sehen. Ich weiß nicht, wie du das wahrnimmst. Kriegst du ja auch immer nur so selektiv mit in Presseartikeln.
Ja.
Ging das ähnlich, anders?
Ja, ich weiß gerade nicht genau, wie ich das einschätzen kann. Also es gab ja auf jeden Fall viel Berichterstattung dann, als auch dann die Solidaritätskundgebung, zum Beispiel auch die große in Berlin und so weiter, stattgefunden hat zur Anklageerhebung. Da wurden so viele starke Redebeiträge gehalten, das war echt unglaublich. Ich war auch selbst dort. Und jetzt habe ich gar nicht mehr so genau beobachtet, wie sich die Berichterstattung entwickelt hat. Aber es kann sein, dass sie sich auf jeden Fall gewandelt hat, dass jetzt nochmal viel drüber geschrieben wurde und so weiter. Und mal schauen, dass wir da noch machen können die nächste Zeit, um da mehr darüber aufzuklären, wie absurd das ist, dass dieser Paragraph jetzt gegen friedliche Klimaaktivisten angewendet wird.
Voll. Und es dreht sich auch gerade, und ich vermute mal, wir hatten es in der Presseschau, weil die wurde nach uns jetzt aufgenommen, dass PolitikerInnen, die zum Beispiel in Überflutungsgebiete reisen, dass die jetzt einfach ganz anders wahrgenommen werden. Also, dass man einfach sagt so, ey, das bringt überhaupt nichts mehr, wenn ihr dorthin fahrt und irgendwie schön Hände schüttelt, wenn dann am Ende keine Taten folgen. Und das finde ich gut, dass sich da auch irgendwie im Bewusstsein und auch in der Haltung, auch von den Medien, wenn man sie so allgemein überhaupt bezeichnen kann, da einfach noch eine andere Forderung an die Politik kommt. Das finde ich sehr gut. Und dann war noch eine Sache, die von heute, glaube ich, von einem Gerichtsprozess von Leo war in Hannover. Und da eine kurze Triggerwarnung. Es geht irgendwie um Übergriffe, einen Übergriffsvergleich in Bezug auf Kinder. Also ziemlich heftiges Ding. Genau, also es gibt dann vielleicht die nächste Minute. Hast du das mitbekommen? Hast du das Statement gesehen?
Habe ich gar nicht mitbekommen. Willst du das kurz einordnen, was da passiert ist?
Ja, ich habe das nur im Gerichteticker gesehen. Also unseren Gerichteticker, das schreibe ich gleich mal mit in die Shownotes. Da könnt ihr auch mit reingehen und könnt irgendwie mit verfolgen, was passiert so in Gerichtssälen. Und da hat wirklich ein Richter dann am Ende in seinem Plädoyer in Bezug auf die Aufmerksamkeit gesagt, also dass wir nur Aufmerksamkeit haben wollen, dann könnte man ja auch einfach 10-3-jährige Kinder am Hauptbahnhof vergewaltigen in Hannover. So. Das war,
wenn man Aufmerksamkeit will?
Ja, genau.
WTF. Ja. Das habe ich noch nicht mitbekommen. Das ist ja so krass. Also unfassbar.
Ich suche es auch noch mal schnell raus. Die Leute haben dann auch wirklich den Saal erstmal verlassen und ja, waren natürlich extrem verstört. Ja, oder, ja, davon so. Genau, so, jetzt habe ich es hier. Also, er hat eine Standard, war so eine Kritik am Paragraph 34, also Notstandsparagraph. Angegriffene Rechtsgüter werden irgendwie beliebig ausgewählt. Ich mache mal ein Beispiel. Was würde das für eine Aufmerksamkeit generieren, wenn man vor dem Hauptbahnhof 10 3-jährige Kinder vergewaltigen würde? So. Und dann sind natürlich, und das fand ich auch gut so, sind mehrere Leute rausgegangen aus dem Gerichtssaal. Ich war nicht dabei, ich habe es bei uns im Ticker gelesen und Leo hat auch ein Statement dazu gemacht, was vermutlich jetzt halt schon auf Social Media ist. Und ich dachte, denk einfach nur so, also ja, in vielen Gerichtssälen ist noch viel Arbeit notwendig. Ja, das vielleicht so eine das ist noch so eine irgendwie eine ziemlich heftige Nachricht zum Ende. Wir haben aber auch noch was Gutes zum Ende, oder?
Wir haben noch das Interview mit der Kerngruppe.
Ja.
Beziehungsweise die Fragen, die ihr immer fleißig stellt, entweder über Social Media oder über andere Wege. Und da wird jemand aus der Kerngruppe heute eure Frage beantworten und dann, oder eine Frage beantworten, die gestellt wurde. Und dann kommen wir am Schluss nochmal ganz kurz zusammen. Bis gleich.
Bis gleich. Aus dem Schneideraum hier noch einen kleinen Kommentar. Wir wollten euch unbedingt auch noch 2 tolle Ausschnitte aus dem Gemeinschaftscall vorher zeigen. Der ist nämlich immer am Montagabend und da sprechen wir viele verschiedene Menschen aus der Bewegung. Und da war unter anderem Michi dabei, der aus dem Flutgebiet berichtet hat. Und Katha, die von ihrem Protest, also von einem Protest der jungen Menschen in der letzten Generation am EU-Parlament berichtet hat. Und danach dann zum Interview mit der Kerngruppe. Viel Spaß euch.
Weil Michi ist hier, Michi ist in Augsburg und er steht gerade basically mit den Füßen im Schlamm. Michi, magst du erzählen, wo du gerade bist und wie die Situation bei dir gerade vor Ort ist?
Also ich bin jetzt gerade tatsächlich direkt in Diedorf. Das ist ein sehr stark betroffener Teil von Augsburg. War bis heute Vormittag noch in der Nähe von Augsburg unterwegs. Habe geschaut, dass ich da irgendwie Freunden und Menschen helfen kann. Und werde jetzt dann nach dem Call mich hier in Diedorf eben noch beteiligen, um Menschen irgendwie helfen zu können. Genau.
Ja, eben. Du hast mir eben erzählt, als wir schon vorher telefoniert haben, dass auch Verwandte und Freundinnen von dir betroffen sind. Was ist die Situation bei denen? Wie sieht das bei denen da gerade aus?
Also das ist was mich tatsächlich auch sehr mitnimmt. Ich muss dazu sagen, meine Wohnung ist verschont geblieben, aber viele enge Freunde von mir und auch Verwandtschaft hat es sehr getroffen. Also einige von meinen besten Freunden haben tatsächlich auch alles verloren. Also die ganze Wohnung, alles überflutet, alle Besitztümer. Alles. Es ist gerade auch sehr überfordernd und also ich fühle mich dabei auf jeden Fall sehr machtlos. Also ich kann zwar helfen, aber also ich sage jetzt mal jetzt als Beispiel, die Bilder von vor 3 Jahren aus dem Ahrtal waren auch wirklich sehr, sehr schlimm, aber ich habe das Gefühl, dass jetzt beispielsweise ein Fernsehbeitrag oder ein Instagram-Beitrag, der kann nicht die Verzweiflung der Menschen abbilden. die hier tatsächlich vor Ort einfach ist. Und das ist wirklich, also es ist ein sehr großer negativer Gefühlsballen, der sich gerade eigentlich quasi in meinem Kopf, in meinem Körper befindet.
Danke, dass du das mit uns teilst. Ich glaube, es ist wirklich so, dass man sich das persönlich sehr, sehr schwer vorstellen kann. Und gleichzeitig ist es, glaube ich, super wichtig, dass wir das für uns gegenseitig erfahrbar machen. Weil natürlich ist es auch die Grundlage, in der wir uns gerade bewegen, warum wir überhaupt auf die Straße gehen und was wahrscheinlich uns in Zukunft öfter erwarten wird. Magst du erzählen, was du jetzt machst, ganz konkret irgendwie die nächsten Tage, wie die bei dir aussehen und auch welche Konsequenzen du vielleicht daraus ziehst? So?
Also die nächsten Tage, wir haben jetzt, ich habe heute erstmal für morgen eine Demo angemeldet, beziehungsweise eine Eilversammlung in Augsburg, wo hoffentlich uns auch einige Klimagruppen unterstützen werden, einfach als Symbolprotest, weil morgen auch das Wetter wieder schöner sein wird. Und dann hoffentlich auch, also wir wollen jetzt ja nicht irgendwie die Beamten, sage ich mal, mit unserem Dasein belästigen, nenne ich es jetzt einfach, weil die anderes zu tun haben. Aber morgen die Demo bei uns auf jeden Fall trotz dessen wichtig. Das wird jetzt auch nichts Großes sein, einfach nur symbolisch. Und das hat mir auf jeden Fall auch gezeigt, das ist halt, ja, ich möchte mehr in den Widerstand, weil ich halt dem Ganzen nicht zusehen kann, eben auch jetzt mit dem persönlichen Bezug, den ich jetzt hierzu habe, dass ich halt sehe, wie es meinen besten Freunden gerade geht, wie sehr die am Boden sind. Das bedeutet für mich einfach, dass ich jetzt noch aktiver werden möchte, weil ich mir das halt nicht noch länger mit anschauen kann und ich halt auch nicht verstehe. Ja, ich verstehe es einfach nicht. Also ich, ne.
Dankeschön, Michi.
Als ersten Beitrag von den verschiedenen Protesten, die jetzt in den letzten Tagen stattgefunden haben, würde ich jetzt gleich an Katha und Co. das Wort geben. Die befinden sich gerade in Brüssel. Und ja, ihr habt zu fünft heute einen Spruch ans Europaparlament gesprüht. Hilfe, eure Jugend. Und ihr saßt, glaube ich, auch gerade bis gerade noch in einer belgischen Zelle. Ja, freue mich jetzt, Katha, dass ihr uns kurz davon berichtet, warum ihr das gemacht habt und wie es euch jetzt danach geht, vor der Europawahl da nochmal so eine Botschaft klar und deutlich zu hinterlassen. Katha.
Das war richtig krass. Also wir sind super aufgeregt am Anfang. Vor allem, weil richtig viel, oder gibt es viel Security oder mehr als mit welcher wir geplant haben, einfach vom Eingang stand. Dann haben wir uns spontan noch so einen Notfallplan überlegt, dass ich dann an so eine andere Wand daneben gegangen bin und da Handabdrücke dran gemacht habe. So dass dann ein Security-Mensch abgelenkt war und dann hat das eigentlich auch alles voll gut geklappt. Und es war eine super interessante Erfahrung. Genau, wir saßen dann da irgendwie richtig lange noch vor dem EU-Parlament und da war keine Security, keine Polizisten, kein gar nichts und wir hätten theoretisch einmal weggehen können. Und dann kam irgendwann Polizei und die kamen dann mit Maschinengewehren und mit einem Hund und so auch. Und es war einfach sehr einschüchternd und ich habe mich da richtig wie so eine Schwerverbrecherin irgendwie gefühlt und so übertrieben. Ich bin 15 bis 18 Jahre alt gewesen und dann kamen Polizisten mit Maschinengewehren. Das war schon heftig. Genau, und die haben uns dann alle mitgenommen und in der GESA war es irgendwie sehr bedrückend. Vor allem, weil die alle Französisch gesprochen haben und halt die ganze Zeit über uns geredet haben. Ich glaube auch, ja, und wir dann halt nur da saßen und nicht wussten, was die jetzt reden, ob die irgendwie über uns lästern. Und es hat mich persönlich voll verunsichert, dann da zu sein. Und es war irgendwie an sich auch ein bisschen schwierig, irgendwie zu kommunizieren. Ja, es war dann, wurden wir alle in Einzelzellen gebracht für 1 bis 2 Stunden. Und es war irgendwie sehr bedrückend, dann da zu sitzen. Und die Motivation, die wir alle dahinter hatten, Help ans EU-Parlament zu schreiben, war halt, dass die Menschen, die da drin sitzen, halt gerade irgendwie unsere Zukunft zerstören, also jetzt die letzte Chance haben, unsere Zukunft zu retten. Das tun sie halt aktuell nicht und wollen lieber irgendwelche Profite machen. Und es ist halt sehr krass. Es ist die letzte Wahl, wo wir, glaube ich, wirklich eine Chance haben, was zu reißen. Und genau deswegen haben wir es heute eine Woche vor der Wahl gemacht.
Vielen Dank, Katha, und euch allen fürs Berichten. Genau, ich habe es gerade gar nicht direkt betont. Ihr seid ja genau sozusagen die junge Generation. Habt euch, glaube ich, auch mal als das jüngste Gericht bezeichnet und wart heute wirklich von zwischen 15 und 18 Jahren zu fünft dann da vor Ort. Vielen Dank, dass
dass ihr das da auf euch genommen habt, im anderen Land so einen Protest zu machen. Ich mir sehr gut vorstellen kann, dass das nochmal, ja, was ganz anderes ist. Genau, um dem nochmal jetzt richtig Aufmerksamkeit zu bieten und auch die Wichtigkeit da nochmal, ja, herauszustellen. Vielen Dank euch und gute Erholung. Auf jeden Fall auch, ja, eine stabile gerade Zoom-Hintergrund da, den ihr da in Brüssel euch ausgesucht habt. Das ist auf jeden Fall passend. Ja, sehr das Pompöse.
Hi, mein Name ist Imke und ich bin Teil der Kerngruppe. Ich bin vor etwas mehr als 4 Jahren für mein Mathestudium nach Magdeburg gezogen und habe hier auch vor 2 Jahren den Vortrag gehört, der mich in den Widerstand mit der letzten Generation mobilisiert hat. Tatsächlich bin ich danach nur noch so einen Monat zu Vorlesungen gegangen, bis ich ganz nach dem Motto, die Klimakrise wartet nicht darauf, bis du deinen Bachelor hast, das Studium bis aufs Weitere pausiert habe, um Vollzeit Widerstand zu leisten. Die heutige Frage ist, wieso behindert ihr nicht die Politik direkt? Um ehrlich zu sein, haben wir das schon ziemlich oft gemacht. Wir sind sehr oft zum Beispiel zum Kanzleramt gegangen. Während der Essen-Retten-Kampagne haben wir vorm Kanzleramt Kartoffeln gepflanzt. Bei der Nordsee-Öl-Nö-Kampagne haben wir vorm Kanzleramt nach Öl gebohrt. Und wir waren auch an fast allen Parteizentralen und haben sogar mal den Feueralarm im Bundestag ausgelöst. Wir sind auch schon auf PolitikerInnen direkt zugegangen und haben sie vor dem Bundestag abgefangen und mit der Klimakrise konfrontiert und ihnen Geld symbolisch angeboten dafür, dass sie sich doch für mehr Klimaschutz einsetzen würden. Wir waren jetzt zuletzt bei unfassbar vielen Wahlwerbeveranstaltungen und haben diese unterbrochen. Und ja, das Ganze bringt leider nur sehr, sehr wenig Presseaufmerksamkeit. Also es ist sehr gut, um die PolitikerInnen in ihrem Alltag zu unterbrechen und mit dem Thema zu konfrontieren. Jedoch hat es selten den Weg in die Presse gefunden, um so auch das Thema in der Öffentlichkeit zu pflanzen. Aber versprochen, wir werden auf jeden Fall immer wieder zurückkehren und immer wieder auch an die Politik unsere Proteste tragen.
Herzlich willkommen zum Schluss dieser Podcast-Folge. Wir dachten, wir sagen vielleicht nochmal kurz was, also beziehungsweise wir wissen ja nicht genau, wann ihr diese Folge hört. Wenn ihr die Sonntag hört, dann hoffen wir, dass ihr wählen wart, dass ihr euer Kreuz gesetzt habt an entsprechender Stelle oder wo auch immer, aber dass ihr auf jeden Fall irgendwie, dass ihr wählen wart, dass wir auch gerade selbst gar nicht wissen, wie die Wahl irgendwie ausgeht und dass es echt ein super, super wichtiger Moment ist, dass es wichtig ist, dass wir wählen gehen und wichtig ist, was wir wählen, dass wir nicht unser Kreuz irgendwie, ihr wisst schon, Richtung Parteien, die rechtsoffen sind oder ähnliches setzen und wir hoffen, dass das Wahlergebnis nicht so erschreckend ist, wie es sein könnte. Genau, das wollte ich noch mal ganz kurz sagen. Und dann, Raoul, willst du noch mal kurz was zum Thema Crowdfunding sagen?
Ja, davor noch vielleicht ergänzend. Also geht auch gerne heute in eure Widerstandsgruppen. Wir haben auch um 18 Uhr, also nicht heute, sondern morgen, dann am Montag, den 10., wenn ihr die Folge jetzt am 9. hört. Es treffen sich viele Widerstandsgruppen am Abend und um 18 Uhr sind wir dann auch hybrid, also online und in Präsenz an ganz vielen Orten und machen unsere Wahlfeier sozusagen jetzt am Montag, den 10.6. Und es war auf jeden Fall ein Erfolg, allein, dass wir schon angetreten sind und wie das Ergebnis jetzt ist. Ich bin super gespannt und vielleicht ist jetzt alles anders. Anyways, auf jeden Fall könnt ihr noch spenden. Wir haben noch eine Spendenkampagne, wo wir 50.000 Euro gesammelt haben, weil der Protest muss weitergehen. Und es ist sehr wichtig, dass wir weiter protestieren können für die Leute, die gerade angeklagt sind von der Staatsanwaltschaft Neuruppin. Und um diese Proteste leisten zu können, spendet gerne. Wir schicken euch den Link nochmal. Auf Tschafft ist das. Und bis dahin habt eine schöne Zeit. Wir sehen uns erst in 4 Wochen wieder, hören uns wieder, also jedenfalls mit mir. Es gibt noch eine Sonderfolge, die gibt es in 2 Wochen und das werdet ihr dann erfahren.
Jo, bis dann. Danke, dass ihr bis hierhin zugehört habt.
Ciao, ciao.
Ciao, ciao.